Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kein Wort ohne meinen Anwalt. Und heute sprechen ich und Andreas über ein Thema, das in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar die Beleidigungen im Internet mit anschließenden Hausdurchsuchungen. Also stellt euch vor, ihr schreibt einen wütenden Kommentar auf X, Facebook, Instagram, in einer Telegram-Gruppe oder ähnliches und ein deutscher Politiker oder sonst jemand stellt einen Strafantrag und plötzlich steht morgens um 6 Uhr die Polizei vor eurer Tür.
Ja, wie kann es sein, dass wegen eines Memes oder eines wüsten Kommentars gleich eine Hausdurchsuchung angeordnet wird? Ist das rechtlich wirklich haltbar und was bedeutet das für unsere Grundrechte, vor allem für die Meinungsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung? Darauf werden wir heute eingehen.
Richtig spannendes Thema, betrifft uns alle. Also stellt euch vor, ihr sitzt abends auf dem Sofa, scrollt durch Social Media, seht den Post eines Politikers und denkt euch, nee, also wirklich nicht. Das geht gar nicht, was er da schreibt oder was sie schreibt. Du zückst dein Handy, tippst einen gepfefferten Kommentar ab und am nächsten Morgen um 6 Uhr klingelt statt des Weckers die Polizei an deiner Tür. Und es ist definitiv nicht der Postbote.
Ja, genau dieses Szenario beschäftigt Gerichte und auch die Öffentlichkeit. Ja, und wir klären heute erstens, was eine Beleidigung im Internet überhaupt rechtlich gesehen? Zweitens, wie wird aus einem einfachen Posting ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss? Drittens, und das ist der Kern, welche Rolle spielen unsere Grundrechte dabei, insbesondere die Meinungsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung? Und Entschuldigung, zum Schluss gibt es da noch einen Praxistipp von uns? Was tun, wenn es bei euch tatsächlich morgens um 6 Uhr klingelt?
Ja, wer könnte da nicht einen besseren Praxistipp abgeben als du, Andi, als gelernter Strafverteidiger? Aber ja, kommen wir zum Thema. Die Beleidigung im Netz. Mehr als nur dumme Sprüche. Diskutiert wird, wann eine Äußerung eine strafbare Beleidigung nach dem Paragraphen 185 Strafgesetzbuch darstellt. Eine Beleidigung ist eine ehrverletzende Äußerung, also ein verbaler Angriff, wie zum Beispiel eine Beschimpfung, eine Schmähung oder eine andere Äußerung, die die Ehre einer Person verletzt. Im Netz passiert das täglich. Kommentare unter Politikerposts, Memes, Stories, Bildunterschriften auf Instagram, Likes und Shares. Es betrifft Prominente, es betrifft Politiker, es betrifft aber auch völlig normale Personen wie ihr und euch.
Ja, so ein Phänomen bei normalen Personen, Social Media, jeder denkt, im Netz ist er anonym. Habe ja auch viele Fälle in meiner Kanzlei, wo auch andere Leute abgemahnt werden. Nicht unbedingt sofort die Strafanzeige, sondern eine Abmahnung, weil irgendwelche Äußerungen getätigt worden sind, Fotos gepostet worden sind, etc. Internet ist kein rechtsfreier Raum, das kann man festhalten und ist tatsächlich ein Phänomen der heutigen Zeit, wie Social Media, dass immer wieder Beleidigungen im Internet geschehen. Das schon. Was auch für eine Abmahnung gerechtfertigt ist. Die Frage ist nur, ist es auch gerechtfertigt für eine Hausdurchsuchung? Aber fangen wir mal ganz vorne an. Das Gesetz, genauer Paragraph 185 des Strafgesetzbuches, sagt, eine Beleidigung ist eine ehrverletzende Äußerung. Das ist also nur, also es ist mehr als nur ein flapsiger Spruch. Es geht um Angriffe auf die Ehre einer Person.
Ja, Ehre, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen fast nach Mittelalter, nach Duell mit der Pistole bei Sonnenaufgang. Ich weiß ja nicht, Andi, wenn ich auf Twitter schreibe, der Stürmer meines Lieblingsvereins hat Tomaten auf den Augen, verletze ich dann wirklich seine fußballerische Ehre?
Ja, das wahrscheinlich nicht, aber ein schönes Beispiel. Das wahrscheinlich nicht. Die Grenze ist die sogenannte Schmähkritik. Also wenn es nicht mehr nur um die Sache geht, sondern nur noch darum, die Person herabzuwürdigen. Das ist der schlaggebende oder ausschlaggebende Punkt. Der große Unterschied zum analogen Leben, ja, also wenn ich jemanden Angesicht zu Angesicht beleidige, ja, oder auch am Fußballplatz beleidige, ist die Reichweite im Internet. Den Spruch in der Kneipe zum Beispiel, den hören 10 Leute, auf dem Fußballplatz, vielleicht dann 22 plus Schiedsrichter, aber ein Screenshot, ja, von deinem Tweet, ja, der kann ja potenziell Hunderttausende erreichen, ist im Internet und verschwindet nie wieder, ja. Ja, wie man so schön sagt, das Internet vergisst nie. Vor allem nicht bei deine peinlichsten Momente, wie man so schön sagt. Deswegen am besten nichts betrunken von einer Party posten. Ja.
Ja, aber wie ist das denn bei Politikern, Andi, die müssen doch wahrscheinlich ähnlich wie auch, sag ich mal, Fußballer, wenn sie irgendwo das Tor nicht treffen und im Stadion ausgepfiffen und beleidigt werden, müssen doch auch unsere Politiker bestimmt ein bisschen mehr aushalten, oder?
Ja, das stimmt grundsätzlich, ja, und das sehe ich auch so. Die öffentliche Debatte, die lebt ja gerade von Kritik, ja. Aber es gibt den Paragraphen 188 StGB, der Personen des politischen Lebens besonders schützt, weil sie halt exponierter sind. Die Strafandrohung ist da natürlich gleich höher. Das ist aber auch heftig umstritten, weil es halt eben auch die freie Meinungsäußerung einschränkt oder einschränken kann. Es ist eine ständige Gratwanderung. Und in der politischen Debatte wird Paragraph 188 tatsächlich kontrovers diskutiert.
Ja, man hört ja öfter mal davon, dass man den 188er auch als sogenannten Majestätsbeleidigungsparagraphen benennt. Gerade halt deswegen, weil er speziell für Politiker quasi geschaffen wurde oder Personen des politischen Lebens.
Das erinnert auch ein wenig wieder ans Mittelalter. Aber da war wenigstens noch hofnah seiner Zeit erlaubt, obwohl der manchmal auch ein kurzes Leben hat.
Ja, wobei ich muss sagen, wenn du, glaube ich, da die Majestät beleidigt hast, war die Strafe noch schlimmer als eine Hausdurchsuchung. Ich glaube, dann ist dein Kopf eher gerollt.
Das stimmt wohl.
Naja, rollende Köpfe haben wir jetzt aber nicht, aber wir haben natürlich ein prägnantes Beispiel, die sogenannte Schwachkopf-Affäre rund um Robert Habeck, den ehemaligen Wirtschaftsminister der Grünen. Ist wohl so mit der bekanntesten Fall, der in den letzten vergangenen Monaten aufgekommen ist. Geht konkret nochmal darum, ein Rentner aus Bayern hat ein Meme geteilt, auf dem Wirtschaftsminister Robert Habeck als Schwachkopf-Professional bezeichnet wurde. Also für jeden, der die Shampoo-Marke Schwarzkopf-Professional kennt, könnt ihr euch vorstellen, da wurde der Name Schwarzkopf-Professional durch Schwachkopf-Professional ausgetauscht und ein Konterfei von Robert Habeck in das Meme reingesetzt. Der Rentner hat das Meme damals geteilt, er hat es nicht selbst erstellt, hat es geteilt auf X. Und die Konsequenz daraus war, dass morgens gegen 6 Uhr plötzlich die Polizei vor seiner Tür stand und eine Hausdurchsuchung angeordnet hat und unter anderem sein Tablet beschlagnahmt hat. Aber jetzt mal unter uns, Andi. Die Beleidigung Schwachkopf ist doch jetzt allen Ernstes keine staatsgefährdende Beleidigung, oder? Das rechtfertigt doch nie im Leben eine Razzia, bei der man nach einem Meme sucht und Endgeräte beschlagnahmt, oder?
Eigentlich nicht. Trotzdem wurde es durchgeführt. Es kommt ja eigentlich die Verhältnismäßigkeit im engsten Sinne ins Spiel in solchen Fällen. Der Staat muss da abwägen, steht der Eingriff, also hier die Hausdurchsuchung, im angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat. Ja, und bei einer einfachen Beleidigung, deren Wortlaut nicht einmal besonders drastisch ist, ja, sagen fast alle Experten, nein, das ist unverhältnismäßig. Es gibt mildere Mittel, zum Beispiel eine Vorladung zur Polizei. Ja. Das wäre das mildere Mittel gewesen, aber hier gleich eine Hausdurchsuchung zu starten. Man muss ja auch überlegen, so eine Hausdurchsuchung, ja, sind ja drastische Folgen, wenn ich jetzt mal hier ausholen darf. Ich kriege es ja immer wieder von meinen Mandanten mit. Ja, man muss sich das vorstellen, ja, in der Nachbarschaft, die Menschen sehen morgens die Polizei vor der Haustür stehen und meistens kommt da nicht ein Polizist oder zwei, sondern schon mehrere, auch bei Bagatellen kommen mehrere Polizisten, wenn so ein Haus durchsucht wird. Auch bei einer einfachen Wohnung werden 5, 6 Polizisten mindestens schon mal da sein. Da sehen ja die Nachbarn. Die Nachbarn tuscheln, ja, wie es immer so ist, ja, Flaschenpost, plötzlich, die wissen ja nicht, worum es geht, dann war es dann nicht eine Beleidigung, sondern keine Ahnung, der Nachbar ist jetzt, keine Ahnung, Terrorist. Es wird getuschelt im Dorf, in der Stadt. Die Leute schauen denjenigen dann dementsprechend an. Ja, und das soziale Standing in der Nachbarschaft wiederherzustellen, ist schwierig. Also ich kenne da wirklich Menschen, letztens noch mit einem gesprochen, die belastet das jetzt schon seit Jahren. Der schon, also die Sache ist schon längst eingestellt, aber den belastet es immer noch. Der wird nachts wach, schweißgebadet. Er sagt mir, die Sache ist jetzt 2 Jahre her bei ihm. Er wird seit 2 Jahren jeden Morgen, das müsst ihr euch mal reinziehen, um 4:45 ungefähr wach. Er sagt wirklich, er schaut auf die Uhr, 5.48 Uhr, 5.55 Uhr, weil damals die Polizei um die Uhrzeit vor der Tür stand, ja, und es ist nicht rausgegangen, wo die Sache dann auch schnell eingestellt worden ist gegen ihn, hat er mir erzählt, ja, also es war kein Mandant von mir, sondern wir haben uns auf einer Party getroffen, gefragt, welchen Beruf ich habe, und dann kam er auf dieses Thema und hat er mir das erzählt, das kam mir jetzt gerade noch in den Sinn, wo wir darüber sprechen, und das sind ja wirklich auch Folgen für die Person, die dahinter stehen, ja. Und das sind so Sachen, die werden die Verhältnismäßigkeitsprüfung hier überhaupt nicht mit aufgeführt. Vermutlich, weil es ein Amtsrichter, Ermittlungsrichter am Amtsgericht oder ein Staatsanwalt nie selbst erlebt hat.
Ja.
Und wahrscheinlich nicht selbst erleben wird, weil der Staat sich da ja immer schützend vor die Personen stellt.
Ja,
auch bei Vorwürfen, muss man ehrlich sagen.
Ich glaube auch, für die Personen, die für die Betroffenen quasi, die Haus durchsuchen, da miterleben oder erleiden müssen, ist, glaube ich, dieser psychische Schaden, der dahinter steht, langfristig viel schlimmer als die Strafe, die denen droht, weil in der Regel, von was reden wir, eine Geldstrafe oder vielleicht maximal eine Bewährung, wenn es...
Nee, also bei so Beleidigungen ist ja was Ehrliches. Erst Täter, wenn er erst einmal auffällig geworden ist, haben wir ihn da. Ja. Zwischen 30 und 60 Tagessätzen, ja. Tagessatz hängt dann vom Monatsverdienst ab, also 30 Tagessätze sind ungefähr ein Monatsverdienst.
Ja.
Also eine Geldstrafe, ja. Also das muss man halt auch in die Verhältnismäßigkeitsprüfung reintun. Ja, ich meine, ist ja ganz klar, wenn einer irgendwie Vorwurf hat, Terrorismus, ganz klar, dass da eine Hausdurchsuchung gewährleistet ist. Die Frage ist natürlich auch, also verhältnismäßig ist, die Frage ist natürlich auch da, woher kommt der Tatverdacht? Ne? Aber klar, da wäre es natürlich verhältnismäßig, aber wenn man jetzt hier so eine Beleidigung hat, das ist wirklich eine Gratwanderung. Und die meisten Experten sagen auch, hier, es geht eigentlich gar nicht, wie es jetzt hier gemacht worden ist. Aber es gibt ja noch einen anderen spektakulären Fall.
Richtig. Und der hat sich ja erst kürzlich zugetragen. Und zwar spielt da unser aktueller Bundeskanzler Friedrich Merz die Hauptrolle. Denn wie vor kurzem erst bekannt geworden ist, laut Presseberichten, hat Friedrich Merz, bevor er Kanzler wurde, eine Agentur bzw. Anwaltskanzlei mit dem Namen So Done beauftragt, systematisch gegen Hasskommentare und Beleidigungen gegen ihn vorzugehen. Diese Kanzlei hat dann im Namen von Merz und anderen Politikern tausende Strafanzeigen gestellt und die Zahl, die durch die Medien ging, war 4.999. Da endete quasi die Liste, aber die Dunkelziffer ist potenziell natürlich noch höher.
4.999, warte mal, nicht 5.000, ja, das erinnert so ein bisschen an Werbekampagnen, ja. Entschuldigung, dass ich jetzt so lachen muss, aber das ist ja fast so, wie wenn du, keine Ahnung, Preis ansetzt im Supermarkt 9,99 €, damit es günstiger aussieht, ja. Eine Strafanzeige Flatrate quasi, das ist ja fast ein industrieller Ansatz.
Ja, wer weiß, vielleicht ist es ähnlich wie bei alten Autotachos, bei 300.000 springt es dann um auf null. Vielleicht im ähnlichen Verfahren. Naja, aber jedenfalls der Punkt da, wie du schon sagst, das ist quasi schon eine Systematik, eine industrielle Maschinerie hinter dem Ganzen. Ihr könnt euch das so vorstellen, diese Kanzlei oder diese Agentur tut teils automatisiert nach Beleidigungen, Schmähkommentaren im Netz suchen per KI. Und du hast zusätzlich die Möglichkeit, wenn du jetzt eine Beleidigung über deine Person im Internet entdeckst, halt auch proaktiv auf die Agentur zuzugehen und eine Meldung zu machen. Verhält sich dann so, die Agentur prüft das Ganze quasi rechtlich und wenn sie sagt, okay, hier liegt eine Beleidigung vor, leitet ein Strafverfahren ein und das Geld, was quasi durch die Geldstrafe reinkommt, wird vermutlich zu 50-50 aufgeteilt zwischen Geschädigtem und Agentur.
Ja, wo man da differenzieren muss, wenn es zu einer Verurteilung kommt, durch einen Strafbefehl zum Beispiel in solchen Fällen, ja, also Strafbefehl ist dann Urteil per Post, will jetzt nicht tiefer darauf eingehen, was ein Strafbefehl genau ist. Ist ja eine Strafe festgesetzt, eine Geldstrafe, die an den Staat zu zahlen ist. Ja, also was du jetzt meintest, nur um das mal zu differenzieren, wäre dann zivilrechtlich ein Schadenersatz. Ja. Weil ganz klar, hier wird neben der Anzeige dann auch nochmal eine Abmahnung erfolgt sein durch die Anwälte, ja, wo dann zumindestens die Abmahnkosten des Anwalts zu tragen waren. Und genau, wie das dann was 50-50 gehandhabt wird, das wissen wir nicht, können wir nur mutmaßen. Aber irgendwie scheint da Geld reingekommen zu sein auf jeden Fall, weil der Herr Merz ja auch gesagt hat, er hätte sich nicht bereichert, er hätte das alles gespendet für soziale Zwecke, so wurde es in den Medien dargestellt. Ne?
Richtig.
Aber du hast ja den Fall hier für uns recherchiert, Torre. Oh. Was hat denn das Ganze gebracht? Wurden denn wirklich 4.999 Leute verurteilt?
Naja, bei Weitem natürlich nicht, weil der Großteil der Verfahren von den Staatsanwaltschaften wieder eingestellt wurde. Entweder deswegen, weil die Äußerung doch noch von der Meinungsfreiheit gedeckt war oder weil halt der Täter nicht ermittelt werden konnte oder die Tat als zu geringfügig angesehen wurde, um sie wirklich mit staatlichen Mitteln zu verfolgen. Ganz dramatisch ist ja da ein Beispiel aus diesen 4.999. Das war eine Rentnerin mit körperlicher Behinderung, bei der auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde, nachdem sie Friedrich Merz im Internet als, ich zitiere mal, kleiner NAZI, ich spreche es bewusst so aus, damit es nicht irgendwo von der KI herausgefiltert wird im Podcast, eine Hausdurchsuchung erlitten hat und man ihr auch das Handy abgenommen hat, obwohl sie auf das Handy angewiesen ist, da sie pflegebedürftig ist. Das wurde auch im Nachgang sehr kritisiert, dass man das so gemacht hat.
Ich weiß nicht, ob jetzt deine Verschleierung mit der Buchstabierung wirklich helfen würde, weil es gibt ja immer Transkripts von den ganzen Podcasts. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Es gibt ja Transkripts von den Podcasts, die automatisch erstellt werden.
Ja.
Wo die Podcasts verbreitet werden, sind auch meistens dann die Transkripts dann auch mit hochgeladen. Und das ermöglicht natürlich auch beim Podcast die Software drüber laufen zu lassen. Und die Zeichenfolge wäre jetzt natürlich auch direkt ausschlaggebend. Ja. Aber wir sind ja hier auch ein Medium in dem Sinne, ja. Wir dürfen ja auch hier unsere
Zitatrecht.
Ja. Und außerdem haben wir neben unserer juristischen Aufklärung, die wir versuchen zu betreiben, ja auch noch einen journalistischen Hintergrund hier, ja. Also.
So ist es.
Genau. Also, bitte, liebe KI-Software, falls du diesen Schlagwort gerade gescannt hast, scanne bitte auch die nachfolgenden.
Genau. Und lass es bitte drin.
Das Ganze wirft aber insgesamt eine interessante Frage auf, ne? Wir haben ja jetzt den Fall Merz, wie wir gerade gehört haben. Politiker, ja, der zu seiner Zeit, bevor er Kanzler war, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, das war die Zeit, bevor er Kanzler geworden ist, ist nur jetzt rausgekommen, der seinerzeit überspitzt gesagt eine private Armee von Anwälten losgeschickt hat, um den Rechtsstaat quasi im Dauereinsatz zu testen. Ne? Führt das nicht auch zu einem massiven Chilling-Effekt? Wenn ich weiß, dass beim März eine ganze Abteilung nur darauf wartet, meinen Kommentar zu finden, überlege ich es mir doch dreimal, ja, ob ich überhaupt noch was Kritisches schreibe.
Genau.
Oder auch zu anderen Politikern.
Genau das ist der Punkt, Andi, bei den ganzen Fällen um Habeck, um Merz, wie sie alle heißen, ist das exakt die Kehrseite der Medaille. Einerseits ist es das gute Recht jedes Bürgers, sich gegen Beleidigung zu wehren. Und man kann es natürlich auch als konsequenten Weg sehen, zu signalisieren, stopp, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Ich lasse mich nicht beleidigen. Ich wehre mich dagegen. Ich gehe dagegen vor. Aber andererseits kann halt so eine massenhafte Verfolgung, wie sie da stattfindet, als Einschüchterung empfunden werden. Und hier verschwimmt halt die Grenze zwischen justiziabler Beleidigung und unliebsamer, aber zulässiger Kritik. Und die Sorge daraus ist natürlich, dass dann irgendwann gar nichts mehr gesagt wird.
Also insgesamt kann man sagen, ist das ein Dilemma, ne? Entweder schießt der Staat mit Kanonen auf Spatzen, ja, oder der Politiker baut sich gleich eine eigene Kanonenfabrik. Aber beides ist für eine entspannte Debatte irgendwie, ja, suboptimal, ne?
Ja, hast du perfekt zusammengefasst, dein bebildertes Beispiel. Aber die Fälle von Habeck und von Merz zeigen halt wunderbar die Pole, zwischen denen sich diese ganze Debatte bewegt. Und was dieser Chilling-Effekt bedeutet detailliert, das erläutern wir auch gleich noch. Aber wir fassen jetzt erstmal zusammen. Rechtlich ist es mehr als wackelig. Aber was mache ich denn, Andi, wenn der Ernstfall trotzdem eintritt? Also wenn 6 Uhr morgens bei mir klingelt, die Polizei steht mit mehreren Beamten vor meiner Tür mit ernster Miene und möchte vielleicht auch noch hier mehrere Sachen mitnehmen, hält einen Durchsuchungsbeschluss in der Hand. Wie verhalte ich mich denn da am besten?
Ja, so in etwa ist tatsächlich das Szenario. Meistens kommt die Polizei tatsächlich um kurz vor 6. Wie man sich verhält, unsere Praxistipps, die wollte ich eigentlich ein bisschen später gleich nochmal zum Schluss des Podcasts mitteilen. Ich wollte erstmal ausführen, ja, vom MEM zur Hausdurchsuchung, was eigentlich die StPO, also die Strafprozessordnung, dazu sagt. Wenn du es mir nachsiehst, würde ich dazu dann später kommen.
Schieß los.
Ja, also für eine Hausdurchsuchung braucht die Staatsanwaltschaft im Kern eigentlich 3 Dinge. Ja. Mhm. Erstens, sie braucht einen qualifizierten Anfangsverdacht. Zweitens, richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Und drittens, die Verhältnismäßigkeit. Also es muss alles verhältnismäßig sein.
Ja. Okay. Du hast jetzt was gesagt von qualifiziertem Anfangsverdacht. Bedeutet das so ungefähr, die haben einen Screenshot von meinem Post gemacht und die Info vielleicht vom Plattformbetreiber, dass der Account, über den ich den Post gemacht habe, zu mir gehört? Reicht das aus? Ist das sowas?
Ja, das würde ausreichen. Das sind zureichende tatsächlich Anhaltspunkte, dass eine Straftat begonnen begangen worden ist, ja, und du der Täter sein könntest, ja, und im idealer Fall oder idealerweise aus Sicht der Staatsanwaltschaft kommt vielleicht noch die IP-Adresse dazu, die deinem Anschluss zu Hause zugeordnet werden kann. Auf jeden Fall, das, was du gerade geschildert hast, wird schon ausreichen, auch ohne IP-Adresse. Damit geht der Staatsanwalt dann zum Ermittlungsrichter mit einem Antrag und beantragt beim Ermittlungsrichter, beim Amtsgericht, den sogenannten Durchsuchungsbeschluss. Also kurze Erklärung, bei den Amtsgerichten sitzt immer ein oder mehrere Richter, die sogenannten Ermittlungsrichter, die dann auch bei Ermittlungen halt solche Beschlüsse erlassen. Und hier kommt die entscheidende Frage, ja, die sogenannte Auffindevermutung, die muss halt auch noch gegeben sein.
Was ist denn jetzt bitteschön eine Auffindevermutung? Das klingt ja auch wieder sehr kurios.
Ja, klingt fast esoterisch, ja. Der Richter vermutet, dass er heute noch seine innere Mitte findet. Spaß beiseite. Es bedeutet, ja, dass der Richter davon überzeugt sein muss, also wirklich überzeugt, in Anführungsstrichen, dass bei dir zu Hause Beweismittel zu finden sind. Ja. Und jetzt kommt halt der Punkt, den alle Kritiker anmahnen. Bei einer reinen Online-Beleidigung ist der Beweis, der Post selbst, doch schon digital gesichert, ja. Keine Ahnung, wenn er bei Insta erfolgt ist, ist er bei Insta schon drin, bei Facebook, X, keine Ahnung wo. Das ist ja die Äußerung, die ist ja dort schon gesichert, ja. Was wollen die also bei dir finden? Ja, außerdem ist eher die Regel, dass Ermittlungsrichter die Anträge der Staatsanwaltschaften auf Hausdurchsuchung, ja, tatsächlich ohne nähere Prüfung durchwinken. Das erlebe ich in der Praxis ständig. Copy and paste, der Antrag der Staatsanwaltschaft steht in dem Beschluss drin, ohne eigene nähere Prüfung oder Verhältnismäßigkeit Abwägung des Richters.
Ja. Ja, aber wie zum Teufel kommt man denn auf solche Ideen? Also wie du es gerade schon sagtest, der Post ist digital im Netz. Ich kann mich von jedem Gerät quasi irgendwo auf der Welt einloggen und sehe das Teil und kann Screenshot davon machen. Wo zum Teufel für brauchen die dann noch eine Hausdurchsuchung?
Ja, also sie wollen schauen, ob sie noch weitere Dinge finden. Also brauchen tun sie es eigentlich nicht. Das sehe ich ja genauso. Ist auch meine Auffassung. Ja.
Also das heißt letzten Endes, die klingeln da morgens bei mir so um sechs, kurz vor sechs, wollen mein Haus durchsuchen, nehmen alles so mit, was ich an digitalen Geräten habe, sprich Laptop, auf dem der Post geschrieben wurde oder mein Handy oder was auch immer.
Ja, wie ich gerade schon sagte, ist genau der Punkt, den halt alle Kritiker anmahnen. Ich wiederhole nochmal, also bei einer reinen Online-Beleidigung, ja, Social Media, ist der Beweis, der Post selbst doch schon digital gesichert.
Ja.
Also, was wollen die bei dir finden? Hast du vollkommen recht. Ja. Viele Juristen sagen ja, wie ich auch gerade schon sagte, dass die Richter hier einfach zu schnell die Anträge abnicken, ja, ohne die Verhältnismäßigkeit und die Auffindevermutung wirklich selbst zu prüfen. Das liegt auch ein bisschen an der Überlastung der Justiz und an die Massenverfahren. Ja, andauernd werden Anträge eingereicht, ohne hier das in Schutz nehmen zu wollen, weil ich finde, es ist schon die Aufgabe vom Ermittlungsrichter bei so weitreichenden Eingriffen in einer Hausdurchsuchung,
ja,
sorgfältig abzuwägen. Das ist wirklich ein erheblicher Eingriff. Wie gesagt, ist ja anders, ob hier ein Vorwurf Terrorismus im Raum steht, ja, oder Drogenhandel oder sonstiges, ja, oder so eine Beleidigung hier. Ja, und da muss man abwägen, okay, ist es wirklich in Ordnung, dass ich für diese Beleidigung das Haus oder die Wohnung durchsuche?
Ja.
Und da beschuldigten Person, ja. Und dann, Auffinde Wahrscheinlichkeit, ja, was werde ich da finden? Und da hast du ja gerade schon richtig gesagt. Oder wir haben es ja gerade auch schon erörtert. Es wurde der Post wieder schon weggeschickt. Der Text ist ja schon online. Also was, ja, soll da noch sein? Was wollen die da finden? Entwürfe? Ja, dass er sich erstmal für Version A, B und C entschieden hat, sich aber dann nur C gepostet hat? Was soll denn das sein? Ja,
ändert
das
ja nichts an der Tat, nee, quasi so.
Also, da muss man wirklich sagen, das steht in keinem Verhältnis zu einem Grundrechtseingriff und es hat auch eine einschüchternde Wirkung auf den Bürger, wie ich ja vorhin schon ausgeführt hatte.
Kann es auch sein, dass sie dann versuchen, wenn sie jetzt meine Sachen beschlagnahmen, versucht dann einfach weitere ähnliche Posts oder Beleidigungen zu finden, um die Strafe zu erhöhen? Ist ja, das gut. Vielleicht ist so der Sinn dahinter?
Ob das der Sinn sein soll, ja, könnte sein, ja, dass man sagt, okay, das ist so ein Wüterich, ja. Den Spruch, der Friedrich, der war ein kleiner Wüterich.
Ja, das passt ja perfekt dazu.
Ja, obwohl ich jetzt nochmal betonen muss, dass ich jetzt nicht auf den Fall Merz, den Herrn Merz gemeint habe, sondern, wer war's, den Brüder Grimm, ich weiß es gar nicht, das Märchen, kam mir nur gerade im Kopf. Und wenn der Wüterich, egal ob er jetzt Friedrich, Andreas oder Torre heißt, ja, solche Posts gegeben hat, im Internet abgegeben hat, wollen Sie vielleicht schauen, hat er vielleicht noch mehr so Posts. Aber, bei einer normalen Beleidigung sehe ich da überhaupt gar keinen Ansatzpunkt für, ja. Ich meine, wenn das jetzt wirklich ich gerade schon sagte, terroristischer Hintergrund wäre.
Ja.
Und man jetzt Angst hat oder schauen möchte, hat sich diese Person radikalisiert, hatte noch mehr solche radikalen Posts im Internet hinterlassen, dann verstehe ich das.
Ja, ja.
Egal ob links, rechts oder religiös Extremist, da verstehe ich das, dass man der Sache auf den Grund gehen möchte. Ja. Aber bei einer normalen Beleidigung, ja, Schwachkopf, etc. Ja, also es ist total unverhältnismäßig. Und man muss ja bedenken, dass der Richter, der Ermittlungsrichter, eigentlich der Schutzfilter für unsere Grundrechte sein soll, ja, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass dieser Filter ziemlich verstopft ist.
Man hat ja sogar im Fall dieses Schwachkopf-Memes, soweit ich es noch in Erinnerung habe, von der Staatsanwaltschaft Bamberg sogar damit argumentiert bei der Hausdurchsuchung, dass der Mann, der dieses Meme geteilt hat, noch weiteres Material hatte, was so in Richtung Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen von Organisationen oder Volksverhetzung geht. Das hat man ja so versucht, so ein bisschen da mit zu argumentieren, so nach dem Motto, es ging jetzt gar nicht um das Schwachkopf, sondern um diese bösen Sachen.
Ja, um das wir besser dastehen zu lassen, vermutlich.
Ja.
Das können wir nur vermuten. Aber zum Thema Durchsuchung, ja, unter Generalverdacht, und auf die Verhältnismäßigkeit in der SDPO, da gibt es einen ganz tollen Aufsatz für alle Juristen, die vielleicht zuhören. Toller Aufsatz von Professor Dr. Dr. Volker Böhme-Nessler mit dem Titel, wie gesagt, Durchsuchung unter Generalverdacht in der Strafo 2025. Einfach mal googeln. Ja, Strafo ist nicht frei zugänglich. Da bräuchte man dann einen Abonnenten, der mir vielleicht hilft. Deswegen können wir auch keinen Link unten reinstellen. Aber das ist ein toller Aufsatz, ja, und alle Studenten, die sich dafür interessieren, ihr könnt es ja sowieso in der Uni erforschen. Ihr habt ja alle digitalen Zugänge für alle Portale, ja. Also insgesamt, abschließende Hausdurchsuchung, dabei muss das Ganze verhältnismäßig sein. Ja, das ist auch noch eine Prüfpflicht, die der Richter hat. Es darf also kein milderes Mittel geben. Und das Ganze muss auch erforderlich und angemessen sein. Und dafür ich jetzt gar nicht mehr zu aus. Es hat sich unserer Diskussion gerade ergeben, dass das hier unserer Meinung nach in diesen Fällen eben nicht der Fall ist, dass die Verhältnismäßigkeit gegeben ist.
Richtig, besonders deswegen, weil diese Hausdurchsuchung halt nicht einfach nur eine Ermittlungsmaßnahme ist, sondern halt einen massiven Grundrechtseingriff darstellt. Besonders Artikel 13 und Artikel 5 des Grundgesetzes, sprich die Unverletzlichkeit der Wohnung und die Meinungsfreiheit, werden da stark eingeschränkt durch eine Hausdurchsuchung.
Genau, wie vorhin schon gesagt, sind wir da auch beim Kern des ganzen Problems, im Konflikt mit den Grundrechten. Auf der einen Seite steht Artikel 13, das Grundgesetz, wie du gerade schon sagtest, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und das ist ein extrem hohes Gut, ja. Deine Wohnung ist intim. Deine Wohnung ist dein Schutzraum. Ja, und ähnlich wie es beim Einbrecher ist, der in die Wohnung einbricht und die Leute danach ein Problem haben, dort zu wohnen, weil die einen Eingriff in ihre Intimsphäre, hatten, habe ich aus vielen Gesprächen mit Mandanten von mir genau das gleiche auch bei Hausdurchsuchungen gehört. Ja, dass die auch sich in ihrer Intimsphäre durch diese Hausdurchsuchung verletzt gefühlt haben, weil halt die Wohnung der Schutzraum eines jeden Menschen ist. Ja, das ist dein Rückzugsort, das ist dein Schutzraum und da möchtest du nicht, dass jemand eingreift. Ja, und wenn jemand eingreift, muss es halt verhältnismäßig sein.
Richtig, richtig. Aber nochmal zum Thema Meinungsfreiheit. Diese Durchsuchung, die findet ja eigentlich statt, würden manche sagen, nachdem ich die Meinung gesagt habe. Also kommt ja von vielen das Argument, es gibt keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Du hast deine Meinung kundgetan, die war halt über die Stränge, jetzt musst du halt mit den Konsequenzen leben.
Ja, schon, ja, aber das Ganze hat ja eine Wirkung auf die Zukunft. Und auf alle anderen Personen. Juristen und auch Psychologen nennen das die Chilling-Effekts. Ja, die einschüchternde Wirkung. Also wenn bekannt wird, dass Leute wegen eines Memes oder eines Kommentars eine Hausdurchsuchung bekommen haben, was passiert denn dann? Ja.
Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Leute dann irgendwann kalte Füße bekommen und denken sich, naja, bevor bei mir morgen um 6 die Polizei auf der Matte steht, weil ich ein derben Witz über einen Politiker gemacht habe, halte ich lieber meinen Mund. Aber dadurch wird halt entsprechend die öffentliche Debatte leiser, sie wird vorsichtiger, sie wird langweiliger, sie erstickt auch irgendwo im Kern.
Ganz genau. Und das ist dann damit auch eine Gefahr für die Demokratie, ja. Weil die Demokratie braucht den lauten und nochmal den schrillen Diskurs, ja. Wenn der Staat anfängt, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, ja, und eine Hausdurchsuchung wegen einer Bagatelle anordnet, schüchtert er die Bürger ein und genau das soll ja das Grundgesetz verhindern.
Richtig. Aber wir hören dazu jetzt gleich nochmal einen O-Ton deines lieben Onkels und Psychologen Wolfgang Milch.
Genau.
In meiner Praxistätigkeit habe ich immer wieder von Angehörigen über solche Vorfälle gehört und weiß, dass sie über Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben und häufig als Narration an die nächste Generation weitergegeben wird. So berichtete mein Vater von einer Durchsuchung seiner Anwaltskanzlei durch eine Gruppierung der Nazis. Er war damals junger Anwalt in einer Berliner Kanzlei, die von Koch Weser geführt wurde, einem Außenminister der Weimarer Republik. Damals fühlte er sich aufs Äußerste bedroht und konnte nur durch Flucht sich retten. Er zwängte sich durch ein Dachfenster und kletterte die Regenrinne herunter. Die Dramatik und Gefahr ließ mich als Kind erschauern, was ich heute bei der Erinnerung durchaus noch spüre. In meiner Praxistätigkeit habe ich von Patienten häufiger über Hausdurchsuchungen in ihrem Elternhaus gehört und die Schilderungen waren dabei häufig so, als wäre es gerade erst passiert, obwohl es schon Jahrzehnte her war. Die Art der Schilderung weist auf den traumatischen Charakter dieses Ereignisses im Erleben eines Kindes oder Jugendlichen hin. Das Elternhaus wird von ihnen nach außen als geschützt erlebt. Wer hineingelassen wird, entscheidet die Familie selbst. Einbrüche werden als einschneidend und schrecklich erlebt. Bei Hausdurchsuchungen erlebt das Kind eine überwältigende Dramatik mit hochbewaffneten Polizisten, die etwas Kriminelles suchen und dabei den Haushalt auf den Kopf stellen. Für das Kind bricht eine sichere Welt zusammen, etwa der Sicherheit, die durch die Bindungspersonen ermöglicht wird, oder die Sicherheit, die vorher in der politischen Ordnung erlebt wurde. Der Kollateralschaden der Hausdurchsuchung ist für alle Familienangehörige groß, Ehepartner, Kinder, erweiterte Familien. Das Vertrauen bricht dabei zusammen, entweder in die Familie und die Bindungspersonen oder nach außen gegenüber den politischen Strukturen. Es kommen Ängste vor Kriminalisierung auf und Ängste vor der Ablehnung von Nachbarn, Freunden oder Verwandten, vielleicht auch von Schulkameraden. Wegen der hohen Kollateralschäden und der Auswirkungen vor Kindern, die diesbezüglich ungeschützt sind, ist von psychotherapeutischer Seite eine Hausdurchsuchung wirklich nur in dringenden Notfällen durchzuführen. Punkt. Wenn ich nach Chilling Effects gefragt werde, so bedeutet das für mich auf psychologischem Gebiet eine abschreckende Verhaltensweise eines sozial Stärkeren gegenüber einem sozial Schwächeren mit der Konsequenz, dass dieser auf legitime Meinungsäußerungen verzichtet aus Angst vor negativen Konsequenzen. Deshalb unterbleibt eine Kritikäußerung aus Angst vor Bestrafung, Entwertung oder sozialer Ausgrenzung. Chilling Effects blockieren beim Betroffenen Selbstentfaltung, Kreativität und auch der Austausch in sozialen Beziehungen. Wer kann davon betroffen sein? Davon können Schüler betroffen sein, die durch ihre Lehrer entsprechend abgeschreckt werden. Davon können aber auch Lehrer betroffen sein, die von ihrer Schulleitung entsprechend behandelt werden. Menschen in Institutionen, sogar in Ministerien können davon betroffen sein. Ich erlebe das fast täglich in meiner psychotherapeutischen Arbeit, dass über in milderer Form Chilling Effects berichtet wird. Schwere Formen führen dazu, dass jemand Burnout bekommen kann, dass er sehr rasch ermüdet, sich nicht mehr konzentrieren kann, Schlafstörungen entwickelt, Ängste entwickelt, bis hin zu psychosomatischen Störungen, wie zum Beispiel hoher Blutdruck, Schmerzzustände. Und die schlimmsten Formen führen zu traumatischen Veränderungen, die mit besonderer Angst und auch möglicherweise bis hin zu dissoziativen Zuständen verbunden sein können. Alle diese Zustände erfordern Psychotherapie, die schweren Fälle allerdings auch stationäre Psychotherapie.
Ja, vielen Dank an Professor Wolfgang Milch für diese ausführlichen Erläuterungen zum Chilling-Effekt. An der Stelle wollen wir nochmal aufmerksam machen an die Abstimmung zum Jurius Podcastpreis 2025. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns in die Top 10 gebracht habt in der Kategorie aus der Kanzlei auf die Ohren. Nun geht's darum, dass wir jetzt auch Gewinner des Podcastpreises 2025 werden. Und dafür brauchen wir wieder eure Hilfe. Bis zum 31.01. könnt ihr an der Abstimmung teilnehmen. Wir freuen uns über jede einzelne Stimme von euch und danken für euren bisherigen Support euch viel, vielmals. Vielen lieben Dank. Ihr seid die besten Zuhörer. Gruß geht raus. Und alle weiteren Infos zur Abstimmung findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Was tun wir denn bei einer Hausdurchsuchung, wenn ich davon betroffen bin, wegen so einer Online-Beleidigung? Was empfiehlst du da?
Allerwichtigste Rat ist erstmal, auch wenn es schwerfällt, ruhig bleiben. Ja? Ja. Man wird aus dem Bett gerissen, man ist übermüdet. Ja, das kann natürlich schon die Emotionen hochkochen lassen. Also man sollte ruhig bleiben. Zweitens, ganz wichtig, lass den Durchsuchungsbeschluss zeigen, der auch vom Richter unterschrieben ist, und prüfe, ob die Adresse stimmt und für welche Räume er gilt. Ja, und was überhaupt aufgefunden werden soll. Du musst die Beamten nicht auf den Kaffee reinbitten, ja. Sie dürfen das, was im Beschluss steht. Sei freundlich, zurückhaltend, ja, aber auch nicht mehr.
Okay, also der Durchsuchungsbeschluss ist quasi so die Art Eintrittskarte von denen, die kontrolliere ich dann und lass das Ganze so ein bisschen stattfinden.
Ja, man könnte fast sagen,
Show zu machen.
Ja, genau, ohne Show zu machen. Man könnte auch sagen, kein Ticket, keine Show, aber ja, also der Beschluss muss schon vorliegen, aber der liegt ja meistens dann auch vor. Aber trotzdem sollte man sich ihn zeigen lassen. Nicht, dass hier eigenmächtig agiert wird. Ja, es gibt auch Hausdurchsuchungen wegen Gefahr in Verzug zum Beispiel, ohne Beschluss. Mhm. Das muss aber nochmal begründet sein. Es muss auch wirklich Gefahr in Verzug vorliegen. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Das würde hier das Ganze nochmal sprengen. In der Regel haben wir aber den Beschluss, ja, vom Ermittlungsrichter unterschrieben, der auch relativ leicht so lang ist, wie wir gerade schon gehört haben. Und der wird dann auch vorgezeigt. Den sollte man sich durchlesen. Die Ermittlungsbehörden müssen auch, bevor sie das ganze Haus stürmen und alles durcheinander bringen, der betroffenen Person die Möglichkeit geben, diesen Beschluss in Ruhe durchzulesen. Also man kann auch durchaus sagen, ja, bevor sie hier loslegen, lassen Sie mich den Beschluss erstmal in Ruhe lesen, in Ruhe prüfen. Dann setzen Sie sich hin, lesen sich das in Ruhe durch. Und dann muss man sagen, ja, bitte.
Ja, ja. Ja. Muss ich dabei denn die Tür offen lassen und die Beamten drin stehen lassen? Oder kann ich die auch in der Zwischenzeit mal rausbitten, bis ich das durchgelesen habe? Nee,
das ist ja die Sache. Die werden dich nicht aus dem Auge lassen. Also auch so bei Kartellen höre ich es immer wieder. Ja. Ja,
die versuchen quasi Druck aufzubauen.
Genau. Ja. Wenn du auf Toilette gehst, musst du die Tür auflassen. Ja, also richtig übertrieben. Also die machen auch keinen großen Unterschied bei so Bagatellen, als ob es auch große Sachen sind. Ja, die betroffene Person wird auch durchsucht ganz oft. Wie gesagt, auch wenn sie sich umzieht, muss die Tür offen gelassen sein, weil man Angst hat, dass er vielleicht irgendwie jemand anrufen kann oder so, keine Ahnung, ja, total übertrieben. Die einzige Steigerung, die es noch gibt, ist natürlich bei großen Vorwürfen, SEK und die Türramme, ja,
ja, natürlich auch. Ich glaube, da hast du gar keine Wahl mehr.
Da hast du gar keine Wahl mehr, bist auch nicht am Boden fixiert, aber das gibt es zum Glück nicht bei beleidigendem Internet, das wäre ein wenig unverhältnismäßig. So, drittens, und das ist der entscheidende Ratschlag, du musst nichts sagen, gar nichts. Du hast ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht und jedes Wort kann und wird gegen dich verwendet werden, ja. So wie es auch in den US-Filmen ist, ja, so ist es tatsächlich, ja, so gibt es immer die Belehrung, jedes Wort kann und wird gegen sich verwendet werden, so ist es tatsächlich. Ein unbedachter Ausdruck, ja, und schon ist die Kacke am Dampfen, also höflich schweigen.
Okay, oder die einzige Aussage vielleicht, kein Wort ohne meinen Anwalt, ne?
Das kann man immer so sagen und das bewahrheitet sich auch immer wieder, ja, dass man sagt, hier, ich mache keine Angaben, ich werde erstmal einen Anwalt beauftragen. Generell, vielleicht ergänze ich das auch noch.
Ja.
Generell haben wir auch das Recht, bei einer Durchsuchung auch einen Zeugen hinzuzuziehen.
Ah, ja.
Die werden jetzt nicht stundenlang warten, bis ein Anwalt kommt, ja. Aber generell hat man auch das Recht, einen Zeugen hinzuzuziehen, bei den Nachbarn, dem man vertraut, etc. Ist den meisten peinlich, wird oft nicht gemacht. Dann gibt es natürlich einen Ersatzzeugen, das ist ja meistens der Staatsanwalt, der mit bei der
Durchsuchung. Ja, ja, ja.
Der ist der Ersatzzeuge für die Durchsuchung. Auch ganz nett.
Ganz pfiffig,
ja.
Aber nochmal eine Frage zu dem Durchsuchungsbeschluss. Dürfte ich denn theoretisch mir von dem Durchsuchungsbeschluss irgendwie auch eine Kopie anfertigen oder ein Foto machen?
Ja, also? Ja. Auf jeden Fall. Solltest du auf jeden Fall Durchschläge von den Sicherstellungsprotokollen geben, also Durchsuchungsbeschluss kriegst du sowieso eine Kopie, also musst du auch verlangen, kriegst du eigentlich in die Hand gedrückt, ja, glaube ich, die Abschrift. Ansonsten verlangst du das, also vom Durchsuchungsbeschluss muss dir eine Kopie ausgehändigt werden und später gibt es ja Sicherstellungsprotokolle, wo aufgeschrieben wird, was bei dir mitgenommen worden ist. Ja. Ich empfehle immer, dem juristischen Laien da überhaupt nichts zu unterschreiben. Ja. Also man sollte da gar keine Unterschrift untersetzen, man ist auch nicht verpflichtet, die Sicherstellungsprotokolle zu unterschreiben. Genau, aber lass dir auf jeden Fall von den Sicherstellungsprotokollen Durchschläge geben. Ja. Das ist ja meist eh so ein Papier mit Durchschrift und du kriegst die Originale, ja, in der Regel. Durchschrift nimmt die Polizei oder der Staatsanwalt mit. Also lass dir die Originale geben, die kann man auch besser lesen. Durchschrift sollen die mitnehmen. Und kontaktiere sofort einen Anwalt. Ja. Weil der Anwalt kann später alles rechtlich überprüfen lassen und gegebenenfalls auch Beschwerde gegen die Anordnung der Durchsuchung einlegen. Ja. Also wenn der Anwalt meint, hier, das war nicht verhältnismäßig wie in diesen Fällen, könnte er Beschwerde einlegen. Dann hat der Ermittlungsrichter nochmal die Möglichkeit, seine Entscheidung abzuhelfen, wenn er selber feststellt, dass da ein Fehler gelaufen ist, was aber leider nicht oft vorkommt, sodass dann die Beschwerde automatisch beim Landgericht landet, die dann darüber entscheidet. Und wenn das Landgericht bestätigt, dass die Beschwerde, dass das die Durchsuchung unverhältnismäßig war, ist alles gut. Ja, dann ist bestätigt worden, dass das so nicht gemacht werden durfte. Wenn es abgelehnt werden sollte, hat man noch die Möglichkeit, auch dagegen Verfassungsbeschwerde einzulegen.
Was hat das denn für eine Konsequenz, wenn jetzt meine Beschwerde angenommen wird? Kriege ich dann Schadenersatz oder was
steht da dazu? Ja, tatsächlich schon. Also wenn der Schaden entstanden ist, ja, also leider kein immaterieller Schaden, ja, also für deinen Schock kriegst du leider nichts, ja, wie jetzt hier bei dem Mandanten, der 2 Jahre nur leidet, das kannst du vergessen, aber wenn du materiellen Schaden hast, dadurch, den kriegst du dann ersetzt. Ja. Aber sonst auch nicht mehr als das.
Aber ist wahrscheinlich auch schwierig, oder? Weil wenn sie jetzt Geräte sicherstellen, kriege ich die ja vermutlich irgendwann wieder zurück, oder? Die kassieren sie ja nicht dauerhaft ein, oder?
Ja, kommt drauf an, wenn die meinen, es wäre als Tatmittel einzuziehen. Also wenn wirklich dann Anklage erhoben wird gegen die Person und die meinen, es wäre als Tatmittel einzuziehen, dann behalten sie die dann auch erstmal wieder eingezogen. Aber generell kriegst du die Geräte irgendwann mal zurück. Die Frage ist nur irgendwann. Es wird oft gesagt, ja, und vielleicht ist das auch noch ein Ratschlag, ja. Es wird oft gesagt, hier, hören Sie mal zu, lieber Herr Beschuldigter. Wenn Sie uns Ihr Passwort von Ihrem Handy geben und das Passwort von Ihrem Laptop, ja, dann zeigen Sie Kooperation und vor allen Dingen zeigen Sie auch, kriegen Sie Geräte schneller wieder. Ja. Also, es gibt wirklich Fälle, da kann man sagen, okay, komm, gib Ihnen das Passwort, sollen Sie gucken, damit es auch schneller geht, ja.
Ja,
also, ich will das jetzt nicht allgemein sagen, ja. Es gibt Fälle, da macht es sogar Sinn, ja, um zu zeigen, hier, ich wollte es jetzt nicht aussprechen eigentlich, aber hier, schaut genau hin, da ist nichts drauf, ja, hier habt ihr das Passwort. Es gibt so Fälle, kann man machen, auch hier gerade bei diesen Bagatellvorwürfen, wenn man auch selber weiß, man hat sonst nichts
aus. Das war ja ähnlich mit einer pflegebedürftigen Rentnerin, die da diese Äußerung getätigt hat, die wir vorhin mal erwähnt haben. Die hat ja dann bei der Hausdurchsuchung sogar zugegeben, dass sie das gemacht hat und trotzdem haben sie das Handy mitgenommen.
Ja, ja gut. Zur Sicherung, wenn der Beschluss schon da ist, nehmen Sie es dann mit und wir müssen es auch schnell wieder zurückgeben. Aber wie gesagt, in solchen Fällen wie bei der Dame,
ja,
wenn sie sagt, okay, ich war das, ja, kannst du ja dann auch machen, das ist ja nur die Beleidigung. Würde ich aber auch nicht zu raten, was spontan zuzugeben, sondern erst mal einen Anwalt prüfen zu lassen. Was ich sagen wollte, ist generell, sollte man die Passwörter nicht rausgeben, wenn vielleicht an dem Vorhalt was dran sein könnte. Ich sag's mal so. Wenn man sich sicher ist, ich habe hier nichts falsch gemacht oder ist nichts dran, und man hat auch sonst nichts gemacht, dann kann ich schon denen die klare Empfehlung geben, okay, gib denen das Passwort, ja, sollen sie gucken. Ja. Also unbescholtenen Bürger generell, ja. Aber auch da, ja, ist es natürlich gefährlich, wenn irgendwelche Zufallsfunde sind. Aber generell, wenn man das nur abgibt, weil man hofft, dass es schneller zurückkommt, ist das der falsche Weg, ein Passwort zu benennen.
Ja.
Und es gibt auch keine Verpflichtung dazu. Du musst weder das Passwort von deinem Handy nennen, noch das Passwort von deinem Laptop nennen. Dann müssen sie selbst um kümmern, das Handy zu öffnen. Und erfahrungsgemäß ist es auch so, dass auch meine Mandanten, die ehrlich waren und das angegeben haben, in vielen Fällen kommt das Handy schnell zurück, innerhalb von 2 Wochen.
Ja. Ja.
Es gibt aber auch Fälle, wo es monatelang gedauert hat, bis das Handy dann zurückkam, obwohl das Passwort übergeben worden ist. Das kommt immer ein bisschen auch auf die bearbeitende Polizei und Staatsanwaltschaft an, wie die unterwegs sind.
Na, ich sag mal, selbst 2 Wochen ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Also,
ja, aber das muss man schon ausgehen. 2 Wochen dauert das schon.
Krass, heftig. Aber dann ist das ja quasi so ein bisschen vom Grundsatz her, was man immer sagt, man muss sich nicht selbst belasten oder muss nicht selbst bei seiner eigenen Überführung mithelfen.
Ne? Ganz genau, der sogenannte Nemo-Tenetur-Grundsatz, so nennt sich das, ja. Und deswegen musst du doch keine Passwörter preisgeben. Musst du einfach nicht.
Ja.
Ja, klar, also wie gesagt, das kann sich auch positiv auswerten, ja, letzten Endes. Aber generell sollte man das nicht tun und generell muss man es auch nicht.
Ja, also quasi mit Daten und Worten so sparsam wie möglich sein
kann. Ganz genau. Schön auf den Punkt gebracht.
Okay. Naja, fassen wir das heute nochmal zusammen, was wir besprochen haben. Sprich, Beleidigungen im Internet sind kein Kavaliersdelikt und können strafbar sein. Also schreibt euch das hinter die Ohren. Das nächste Mal, bevor ihr irgendeinen wütenden Kommentar absetzt oder irgendein Meme postet, denkt lieber 2-mal drüber nach. Atmet mal tief durch und schaut nochmal nach. Wenn es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, alles gut, dann habt ihr auch nichts zu befürchten, selbst wenn irgendwas kommt. Ja, aber generell muss man natürlich sagen, die Hausdurchsuchung, wie sie angewendet wird, das ist eins der schärfsten Schwerter der Justiz unseres Staates und der Einsatz muss halt eine absolute Ausnahme sein, extrem gut begründet werden und sollte jetzt nicht für irgendeine, ich sag mal in Anführungsstrichen, 0815 Beleidigung verwendet werden.
Ja, vor allem bei reinen Meinungsäußerungen, ne, bei denen es eigentlich nichts mehr zu beweisen gibt. Ja, die aktuelle Praxis, wie in dem von dir vorhin dargestellten Schwachkopffall, ja, und auch in anderen Fällen, die wir gehört haben, ist es nicht nur rechtlich fragwürdig, sondern auch gefährlich für unsere Diskussionskultur, ja, wenn man das so durchzieht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das Grundgesetz verlangt eigentlich eine echte richterliche Kontrolle bei einer Hausdurchsuchung und eine strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Aber wir haben auch eine gute Nachricht für euch zum Schluss. Es gibt immer mehr Gerichte und auch das Bundesverfassungsgericht zählt dazu, die hier die Rechte der Bürger stärken, wie man halt auch in Fällen zur Pressefreiheit sieht, die wir euch auch hier nochmal in den Shownotes anschließend verlinken.
Genau, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie der Torres schon gesagt hat, denkt nach, bevor ihr postet, aber bitte habt keine Angst, eure Meinung zu sagen. Ja? Und falls doch mal unerwarteter Besuch vor der Tür steht, ihr kennt jetzt die 4 goldenen Regeln.
Richtig. Also, alle Quellen, Urteile und interessante Blogbeiträge haben wir hier nochmal in den Shownotes für euch zusammengefasst. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Spannendes Material. Wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Andi, hat mir wie immer viel Freude gemacht.
Dito, mein Lieber.
Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.